Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einer kleinen Spende via PayPal oder mit einem Abo über Steady tun. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und heute reisen wir für unsere Folge in die Schweiz, genauer gesagt nach St. Gallen. Im Professbuch des Klosters St. Gallen, das ist eine Handschrift, in der die Mönche ihre Gelübde festhielten, findet sich um das Jahr 930 ein besonderer Eintrag, ein ziemlich ungewöhnlicher Eintrag. Da steht nämlich, am 1. Mai wurde die Reklusin Wiberath von den Heiden getötet. Dieses Professbuch war eigentlich ein Buch für Mönche, also für die Männer dieses Klosters. Wiborada war nun aber kein Mann, sie war kein Mönch und sie gehörte im engen Sinne auch nicht zu dieser Klostergemeinschaft. Dass die Mönche sie aber trotzdem in ihr Buch eintrugen, das ist wie eine nachträgliche symbolische Aufnahme in diese Gemeinschaft. Die Mönche wollten sich an sie erinnern, aber warum? Wiborada von St. Gallen war eine adlige Frau aus dem heutigen Thurgau, die sich für ein Leben als Inklusin entschied. Sie wurde zur gefragten Beraterin von Mächtigen und von Armen. Sie sagte einen Überfall der Ungarn voraus und sie regte die Rettung der Klosterbibliothek an. Bei diesem besagten Überfall wurde sie in ihrer Zelle erschlagen und mehr als 100 Jahre nach ihrem Tod wurde sie durch Papst Clemens II. Heilig gesprochen. Und Wiborada ist damit die erste Frau, deren Heiligsprechung durch einen Papst urkundlich dokumentiert ist. Und sie ist übrigens auch die Schutzherrin der Bibliotheken und BücherfreundInnen, weshalb sie mir ganz besonders sympathisch ist. Bevor ich euch Wiboradas Geschichte erzähle, müssen wir noch über die Quellenlage reden. Die ist hier wirklich entscheidend. Wir kennen Wiboradas Leben nämlich fast ausschließlich nur aus zwei Heiligenviten, die im Galluskloster geschrieben wurden. Die erste Vita stammt von einem Mönch namens Eckehard, dem späteren Dekan des Klosters. Der schrieb diese Vita um 960 oder 970, also ungefähr 40 Jahre nach Wiboradas Tod. Als Jugendlicher hatte er Wiborada vermutlich noch selbst erlebt und noch selbst kennengelernt. Und seine wichtigste Quelle war neben Wiboradas Bruder Hitto auch ihre langjährige Bedienstete Kebini. Kebini war zum Zeitpunkt der Befragung wahrscheinlich schon über 60 Jahre alt. Dann gibt's eine zweite Vita und die schrieb ein Mönch namens Herimanus, gut 100 Jahre später, also in den 1070er Jahren. Sie nimmt diese ältere Vita auf und fügt aber neue Episoden und theologische Reflexionen hinzu und sie erzählt auch von Wundern. Diese Vita wurde wahrscheinlich geschrieben, als man sich ganz besonders um die Heiligsprechung von Wiborada bemühte. Aber beide Texte sind Heiligenviten, sie sind keine modernen Biografien, wie wir das heute kennen. Ihr Ziel ist auch nicht komplett objektiv zu berichten, sondern Wiboradas Heiligkeit zu beweisen. Die Mönche zeichnen also ein Idealbild und ExpertInnen sehen besonders in der älteren Vita tatsächlich einen historischen Kern. Also wenn wir mehr über die historische Person Wiboradas erfahren wollen, dann können wir uns an die ältere Vita halten und können der etwas mehr vertrauen. Aber die jüngere Vita, die gibt auch viel, die lässt viel Rückschlüsse darauf zu, was man so für religiöse Vorstellungen im 11. Jahrhundert hatte. Und das sagt auch was über Wiboradas Leben aus. Also beide zusammen können uns einen Einblick in ihr Leben geben. Dann lasst uns mal genauer hinschauen, wie dieses Leben aussah. Wiborada wird um 880 oder 885 in eine adlige alemannische Familie geboren. Ihren Geburtsort kennen wir nicht mit Sicherheit. Es gibt mittlerweile Vermutungen, dass Wiborada auf der Altenburg geboren wurde. Das ist eine Burganlage im Kanton Thurgau. Die wird archäologisch auf die Zeit um 800 datiert und sie zählt damit zu den ältesten erhaltenen steinernen Burgen in der Schweiz. Wichtiger als der Ort ist aber die Tatsache, dass Wiborada in eine wohlhabende, adlige Familie geboren wurde. Eckhardt beschreibt ihre Eltern als Angehörige des christlichen Kriegsvolkes, so drückt er das aus. Die Eltern waren wahrscheinlich recht gut vernetzt mit Kirche und Krone und es gab definitiv Bedienstete, denn zwei davon wichen wie Borada tatsächlich zeitlebens nicht von der Seite. Also wir können von einem angenehmen, vielleicht sogar gehobenen Lebensstil ausgehen. Ich würde sagen, mit relativ gutem Essen und auch mit ziemlich guter Kleidung. Auch da liefert die Vita noch einen Hinweis drauf. Und damit sind wir bei einem Punkt, der sich auch durch die ganze Geschichte Viboradas zieht und wichtig ist, nämlich Klasse. Natürlich waren die Lebensentwürfe auch für Frauen der gehobenen Schichten begrenzt, aber Viborada konnte sich ihren Lebensweg eben doch in einer Weise wählen, wie das nicht jede Frau in ihrer Zeit konnte. Also eine Magd oder eine Bauerntochter, die hatte weit weniger Chancen, eine Wallfahrt zu unternehmen, wie Viborada das später tut, oder sich eben für ein Leben als Inklusin zu entscheiden, bei dem sie dann auch noch von zwei Bediensteten versorgt wurde. Also in dem engen Rahmen der Frauen im Mittelalter gesetzt war, hatte Viborada dank ihrer Herkunft durchaus etwas mehr Möglichkeiten als andere Frauen. Viborada fällt schon als Kind auf, denn die Vita schildert sie als ernst, als sensibel und vor allem als religiös, schon sehr früh religiös. Statt typischem Kindverhalten soll sie lieber heimlich zur Kirche gegangen sein. Das war so ungefähr 1,5 Kilometer von der Burg, dort stand die Kirche und diesen Weg soll sie angeblich oft barfuß zurückgelegt haben. Die entscheidende Szene aus ihrer Jugend ist ein besonderer Kirchgang, der an einem hohen Festtag stattgefunden haben soll. Die Eltern haben darauf bestanden, dass Viborada sich eben standesgemäß kleidet in feine Stoffe, Haarschmuck, goldene Spangen, auch das, was sie getragen haben. Und man ritt zu Pferd. Viborada reitet mit der Familie, aber mitten auf dem Weg, so erzählt es Eckhardt in seiner Vita, klagt sie über Kopfweh. Sie steigt dann vom Pferd, löst den Schmuck, versteckt all das Feine unter ihrem Mantel und geht zu Fuß weiter. Also das ist ganz klar symbolisch eine Abkehr vom Wohlstand und hier wird ihre Bescheidenheit betont. Sie verweigert sich dem standesgemäßen Lebensstil im Adel und damit in gewisser Weise auch ihrer Klasse und sie bricht auch hier mit den Erwartungen an sie, nämlich mit den Erwartungen, die ihre Eltern und auch die innerhalb dieser Klasse an sie gestellt werden. Viborada hat einen jüngeren Bruder, Hitto, und sie hat auch eine jüngere Schwester, die aber früh stirbt. Mit Hitto verbindet sie aber eine enge und auch lebenslange Beziehung. Hitto besucht die Klosterschule in St. Gallen und wird dann später Priester. Auch Viborada will lernen und deshalb drängt sie Hitto, ihr die Psalmen beizubringen. Viborada kann zunächst also nicht lesen und das ist schon ganz spannend. Man kann daraus also ableiten, dass Analphabetismus auch bei Frauen des Adels zumindest in dieser Gegend und in dieser Zeit noch verbreitet war. Das finde ich wirklich faszinierend. Die Viten schildern später, dass sie selbst über dem Psalter einschläft und dass ihr Bruder ihr zwar die ersten 50 beibringt, aber dass sie sich die restlichen 100 selbst beibringt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt hat sie offenbar selbst gelernt zu lesen. Also eine adlige Frau, die als Erwachsene selbst Latein lesen lernt, auch das dann im 10. Jahrhundert wirklich eine seltene Begebenheit. Viborada hilft ihrem Bruder, der mittlerweile Priester ist, bei der Messe. Sie hat ihm übrigens dazu geraten, Priester zu werden. Und sie übernimmt auch den liturgischen Gesang. Und auch das ist ungewöhnlich. Die Viten schreiben davon, dass die Anwesenden staunen. Also, dass eine Frau im Gottesdienst aktiv mitwirkt, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, vor allem in dieser Zeit. Und man kann auch vermuten, dass das nur deshalb ging, weil Hitto ihr Bruder war und ihr also diese Teilnahme und diese Mitwirkung eben ermöglicht und erlaubt hat. Nachdem Viborathas Vater verstirbt und die Mutter krank wird, kümmert sich Viborada um die Mutter und pflegt sie. Und nachdem dann auch die Mutter verstorben ist, pilgert Viborada gemeinsam mit ihrem Bruder Hitto nach Rom. Das ist eine durchaus anstrengende Reise für diese Zeit. Und nach der Rückkehr von der Wallfahrt überzeugt sie dann ihren Bruder, ins Galluskloster einzutreten. Die jüngere Schwester, die also einst von ihrem Bruder Unterricht bekommen hat und ihn drum gebeten hat, sie ist jetzt diejenige, die ihm einen wirklich wegweisenden Rat gibt. Sie ist jetzt seine Beraterin. Also da zeichnet sich auch schon die Position ab, die sie später als Inklusin einnehmen wird, nämlich die der Beraterin. Und das passt auch zu ihrem Namen, den Eckehard gleich am Anfang seiner Vita erklärt. Viborada heißt nämlich auf Deutsch Frauenrat, oder das ist die Bedeutung des Namens. Vibo kommt von Weib und Rada bezieht sich auf Rat. Viborada äußert dann bald den Wunsch, Inklusin zu werden. Und hier lohnt es sich mal einen Moment innezuhalten und zu fragen, welche Optionen sie sonst gehabt hätte. Sie hätte heiraten und Kinder bekommen können. Als adlige Frau wäre sie sicher auch gut verheiratet worden. Oder sie hätte in ein Kloster eintreten können, um sich dem Glauben zu widmen. Viborada wählt zwar die Religion, aber sie wählt eine besondere Form, nämlich die der Inklusin, die sich einschließen lässt. Also Inklusin kommt von Inclusio, eingeschlossen. Und auch über diese Tradition sollten wir mal sprechen. Der Theologe Gregor Emmenegger erklärt in einem Aufsatz, dass es schon im 4. Jahrhundert christliche Frauen gibt, die sich freiwillig in eine kleine Kammer zurückziehen. Dort beten sie, sie lesen dort, sie verrichten Handarbeit. Und eine prominente frühe Vertreterin ist zum Beispiel Melania die Jüngere. Das soll eine reiche römische Patrizierin im 5. Jahrhundert gewesen sein. Die gab ihren Reichtum auf und schloss sich stattdessen in eine Zelle ein. Und dann gibt's im syrischen Raum eine zweite Tradition und die ist für Viborada noch wichtiger. Der syrische Bischof Theodoret von Cyrus berichtet im 5. Jahrhundert von drei Frauen, die sich aus adligen Familien zurückzogen und dann in einer Klause direkt vor der Stadt leben. Diese Frauen hatten Mägde, die in einer einfachen Herberge neben dieser Klause wohnten oder dieser Zelle. Und durch ein kleines Fenster konnten sie von den Bediensteten Nahrung entgegennehmen und mit BesucherInnen sprechen. Sie lebten in radikaler Askese und sie trugen Eisenketten am nackten Leib und sie fasteten viel. Und all diese Dinge treffen auch auf Viboradas Leben als Inklusin zu. Sie steht also in einer Tradition, die zu ihrer Zeit schon mehrere hundert Jahre alt ist. Und das Spannende an dieser Tradition ist, dass solche Frauen auch als eine Art Prophetin verstanden wurden. Also sie waren nicht in erster Linie nur Asketinnen, die auf sehr, sehr viel verzichten und für sich ganz allein Gott suchten, sondern sie waren quasi Mittlerinnen zwischen Himmel und Erde. Sie empfingen Besucherinnen und Besucher, sie gaben Rat, sie konnten Mächtigen mit Strafe drohen, sie konnten Ereignisse ankündigen und sie vollbrachten manchmal auch Wunder. Und diese extreme Lebensform, die machte sie in den Augen der Zeitgenossinnen eben zu Frauen Gottes, vergleichbar mit biblischen Propheten, so erklären Theologen das. Das heißt, diese Frauen waren in einer Machtposition, denn sie genossen ja recht hohes religiöses Ansehen. Und durch Pilgerreisen findet diese Tradition ihren Weg gen Westen und gelangt so auch in den Raum von St. Gallen. Diese Lebensform der Reklusin oder der Inklusin verbreitet sich im Mittelalter tatsächlich auch über Europa. Es gibt Schätzungen, dass es im 13. Jahrhundert in jeder größeren europäischen Stadt mindestens eine Inklusin gab. Viborada wählt also eine für uns heute ungewöhnliche Form des religiösen Lebens, aber sie steht da durchaus in einer Tradition und sie ist in ihrer Stadt eine der ersten in einer Reihe, die dann auch wirklich mehrere Jahrhunderte andauert. Diese Tradition, die endet dann erst mit der Reformation. Also die Reformation lehnt Askese als Heilsweg ab und die katholische Gegenreformation reagiert mit klaren hierarchischen Strukturen und sortiert die Frauen dann quasi in Ehe oder Kloster ein. Lebensformen außerhalb dieser beiden Optionen verschwinden. Und interessanterweise haben HistorikerInnen aufgezeigt, dass dieses Ende der Inklusinnen-Tradition zeitlich mit der Hexenverfolgung zusammenfällt. Bevor sie Inklusin wird, lebt Viborada noch einige Jahre ein weltliches Leben sozusagen. Aber die Viten deuten schon oder weisen schon darauf hin, dass sie zwar nach außen hin noch ein normales Leben führt, aber sie isst schon kein Fleisch mehr, sie trinkt keinen Wein, sie schläft auf hartem Boden, sie geht nachts heimlich allein zur Kirche, sie lebt also schon in Askese, sie bereitet sich schon, sie lebt im Prinzip schon ein religiöses Leben, bevor sie überhaupt als Inklusin eingemauert und angenommen wird. Und hier lohnt es sich aber auch direkt schon mal darauf hinzuweisen, dass Viborada nie wirklich allein lebt. Auch in ihrer späteren Zelle nicht, denn Kebini und Perterada, das sind die beiden Bediensteten, die sie hat, die begleiten sie über Jahrzehnte, also von ihrer Jugend bis zu ihrer Zeit als Inklusin. Später in St. Georgen entsteht auch eine ganze Gemeinschaft frommer Frauen um sie. Aber was wichtig ist, ist, dass ihre beiden Bediensteten, also sie leben zwar nicht direkt in der Zelle mit ihr, aber sie leben nah bei ihr und sie haben regelmäßig Kontakt mit ihr und versorgen sie auch. Und ohne die Frauen um Viborada herum wüssten wir auch wenig von ihr. Also klar, die Viten sind von Männern verfasst, aber die Vita von Eckehardt basiert wesentlich auf den Erinnerungen ihrer Bediensteten Kebini. Als er seine Vita schreibt, befragt er die damals schon über 60-jährige ehemalige Dienerin und es wird dann in der Vita so beschrieben, dass sie über Nacht die volle Kraft der Erinnerung erlangt und dann alles vom Anfang bis zum Schluss erzählt. Es ist also eine alte Frau, die das Andenken an Viborada im Prinzip möglich macht, weil sie ihre Geschichte erinnert und aktiv erzählt und mit dem Autor dieser Vita teilt und damit auch mit uns teilt. Viborada beginnt also, wie gesagt, schon früh mit der Askese. Genauer gesagt trägt sie auch schon eine eiserne Kette unter ihrem Gewand. Also sie fastet nicht nur, sie schläft nicht nur in ganz einfachen und unbequemen Bedingungen, sondern sie trägt eine eiserne Kette unter ihrem Gewand, die ihr schmerzhaft in die Haut schneidet und die ihr auch Wunden verursachen wird. So beschreibt das die Vita später. Diese Ketten stehen in einer christlichen Tradition, nämlich der inneren Hingabe, aber sie sind natürlich auch eine Selbstverletzung, das muss man auch klar sagen. Bevor Viborada in ihre Zelle zieht, gibt es einen Konflikt, quasi eine religiöse Prüfung, wenn man so will. Das ist eine Verleumdung. Eine ihrer Dienerinnen, so erzählt es zumindest die jüngere Vita von Herimanus, behauptet, Viboradas nächtliche Kirchgänge seien in Wahrheit heimliche Treffen mit ihrem Bruder Hitto. Also was das meint, ist, diese Anschuldigung ist ein Inzestvorwurf. Man beschuldigt sie, sich heimlich mit ihrem Bruder zu treffen, weil sie mit dem Bruder eine Beziehung führt. Ihre Unschuld wird dann aber durch ein Gottesurteil bewiesen, erzählt uns die Vita. Und die Verleumderin verfällt anschließend dem Wahnsinn. Also, dass diese Geschichte erst in der späteren Vita auftaucht, ist wichtig für uns, denn sie ist ein Hinweis, dass sie vermutlich erst in dem Kontext entsteht, als man Viboradas Biografie sozusagen ein bisschen aufpeppt, weil man erreichen will, dass sie heilig gesprochen wird. Was diese Episode aber auch zeigt, ist eben eine Frau, die nicht heiratet, die nachts unterwegs ist, die eine enge Beziehung zu einem Mann hat, auch wenn das der eigene Bruder ist, und dass genau das sie verdächtig macht und dass sie sich dafür rechtfertigen muss. Es gibt noch eine andere Erzählung in der zweiten Vita, die Viborada auch in ein sehr gutes Licht stellt. Da geht's darum, dass Viborada auf einer Reise eine ältere Inklusin namens Celia kennenlernt. Und Celia lebt schon länger als Inklusin und macht Viborada einen Vorschlag. Sie macht ihr quasi einen Geschäftsvorschlag. Viborada soll Almosen verleihen und dafür Geld kassieren und Zinsen kassieren. Und Viborada lehnt das ganz strikt ab. Auch diese Erzählung soll wahrscheinlich auf ihren guten Ruf einzahlen, im Rahmen dieser Bemühungen, sie heilig sprechen zu lassen. Sie zeigt aber gleichzeitig auch, dass es natürlich auch im religiösen Rahmen Hierarchien gab. Celia, die eben schon in Clusen war, stand höher als Viborada. Und sie zeigt natürlich auch, dass es auch im religiösen Rahmen Menschen gab, die nicht den Idealen entsprachen. Und sie zeigt Viborada als Frau, die sich eben auch dann nicht einschüchtern lässt, wenn sie es mit jemandem zu tun hat, die in der Hierarchie höher steht als sie und wenn sie sich dagegen auflehnen muss. Und das ist natürlich auch, das sagt uns ein bisschen was über Viboradas Charakter, aber natürlich hat es in dieser Vita vor allem eine Bedeutung, weil man eben versuchen will, Viborada wirklich in ein ideales Licht zu stellen. Im Jahr 912 zieht Viborada dann nach St. Georgen. Das ist eine kleine Siedlung oberhalb von St. Gallen und dort bezieht sie ein kleines Präuschen, eine Klause, ich glaube, man kann es noch nicht wirklich Zelle nennen, neben der Kirche. Sie hat dort auch einen kleinen Garten, zu dem sie Zugang hat. Sie ist jetzt vermutlich in ihren späten 20ern und sie lebt dort mehrere Jahre in so einer Art Probezeit. Es gibt nämlich Regeln dafür, dass nicht jede oder jeder einfach so in Clusen werden kann. Diese Regeln wurden auf der Trullanischen Synode von 691 von den anwesenden Bischöfen festgelegt. Und da einigte man sich darauf, dass eine Person, die als Inklusin oder Inkluser leben will, zunächst 3 Jahre in einem klösterlichen Kontext leben muss, um sich quasi erstmal zu beweisen. Und danach folgte eine Prüfung durch den Ortsbischof und dann ein weiteres Jahr außerhalb der Klause zur Bewährung und dann erst die Einmauerung. Viborada hält sich an diese Regel und verbringt ihre Inklusin-Probezeit, wie ich sie nennen würde, also in St. Georgen. Sie lebt dort auch schon zurückgezogen und in strenger Askese, aber wieder gemeinsam mit ihren beiden Dienerinnen. Sie ist in St. Georgen aber auch nicht vollkommen isoliert, denn in der Nähe leben andere fromme Frauen und es bildet sich eine Gemeinschaft. Einmal im Jahr lädt Viborada zu einer Frauenrunde ein, bei der gesegnetes Brot verteilt wird, also sie verteilt dieses Brot, und bei der eben auch Rat eingeholt werden kann. Einmal wird auch eine reiche Frau zu dieser Runde eingeladen, erfahren wir aus der Vita. Diese reiche Frau lehnt aber ab mit dem Hinweis, sie habe keine Almosen nötig und das sei nur was für Arme, also sie komme nicht. Kurz darauf wird die Frau aber krank. Dann ändert sie ihre Meinung, sie kommt zurück, sie empfängt das gesegnete Brot, sie isst es und dann wird sie gesund. Auch da steckt natürlich wieder ein Motiv drin, quasi eine Lehre oder eine Moral von der Geschichte, nämlich Hochmut wird bestraft, Demut wird belohnt. An Pfingsten 916 ist es dann soweit. Viborada wird im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in eine Zelle eingemauert. Diese Zelle wurde an der Nordostwand der Kirche St. Mangen in St. Gallen angebaut und es ist die Kirche, der ihr Bruder Hitto als Priester vorsteht. Die Mönche und das Volk begleiten Viborada unter Gesängen und Gebeten in ihre Zelle und der Zugang zu dieser Zelle wird dann zugemauert. Anhand von Ausgrabungen und Beschreibungen in den Viten kann man relativ genau rekonstruieren, wie diese Zelle aussah. Sie war klein, etwa 2x5 Meter. Im Innern gab es eine Strohmatte, die Viborada als Bett diente. Und als Kissen soll sie angeblich einen Holzklotz genutzt haben. Es gab einen Hocker und einen kleinen Hausaltar. Und die Zelle wurde nicht beheizt. Im Winter wurde es also ziemlich kalt da drin. Die Zelle hatte zwar keine Tür, aber sie hat 2 Fenster. Das eine Fenster zeigt in die Kirche, sodass Viborada an den Gottesdiensten teilnehmen kann. und das andere zeigt nach außen. Und durch dieses Fenster wird sie versorgt und durch dieses Fenster spricht sie mit den Menschen, die kommen, um bei ihr Rat zu suchen. Allerdings sind die Fenster verhangen, sodass man sie nicht sehen und Viborada auch nicht in die Außenwelt schauen kann. Dreimal im Jahr darf sie baden, aber sonst verlässt sie ihre Zelle nicht. Bis zu ihrem frühen Tod lebt Viborada dort, also 10 Jahre lang. Spannend ist, dass Viborada zwar jetzt als Inklusin auf begrenztem Raum lebt und sich von der Außenwelt abschottet, aber isoliert ist sie trotzdem nicht. Im Gegenteil, ihre Dienerin Kebini und Perterada leben in der Nähe und versorgen sie weiterhin. Sie kochen, sie reichen das Essen durchs Fenster, sie leeren den Eimer, in dem Viborada ihre Notdurft verrichtet. Also das Fenster zur Kirche gliedert Viborada an die religiöse Gemeinschaft an. Und das zweite Fenster ist sprichwörtlich das Fenster zur Welt. Hierhin kommen die Menschen, die Viboradas Rat suchen. Viborada wird jetzt zur Beraterin für die Bewohner der Stadt, für Arme, aber auch für Mönche, Äbte und Adlige. Der Stiftsbibliothekar Johannes Duft hat sie die weibliche Ratgeberin für Klerus, Adel und Volk St. Gallens und Alemanniens genannt. Viborada hat sich also in ihre Zelle zurückgezogen, aber genau dadurch wird sie zu einer öffentlichen Figur. Also wer genau sucht da ihren Rat und was für Ratschläge gibt Viborada? Da habe ich euch mal 2 Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer 1 ist Ulrich. Das ist ein junger Mann aus adligem Haus, der später Bischof von Augsburg wird. Ulrich ist tatsächlich einer der wichtigsten Heiligen des 10. Jahrhunderts. Als junger Klosterschüler soll er laut Vita Viborada in St. Mangen besucht haben. Die Mönche des Gallusklosters, die wollten ihn als ihren künftigen Abt sehen. Viborada lässt ihn 3 Tage beten und dann eröffnet sie ihm, dass er in St. Gallen weder Mönch noch Abt werden würde. Sie prophezeit ihm stattdessen, dass er Bischof im Osten wird und dass er viel leiden werde. Und ihre Vorhersagen werden eintreffen. Ulrich wird 923 zum Bischof von Augsburg ernannt und erlebt 955 die Ungarnschlacht auf dem Lechfeld. Ulrich ist später dann derjenige, der anregt, Viboradas Leben aufzuschreiben. Also er ist der Impulsgeber für die erste Vita. Das zweite Beispiel betrifft Herzog Burkhard II. Von Schwaben. Das ist einer der mächtigsten Männer der Region. In der Vita wird er als Tyrann beschrieben. Herzog Burkhard kommt ins Galluskloster und Viborada lässt den Herzog zu sich rufen und übt strenge Kritik an ihm. Sie wirft ihm vor, ein goldenes Kreuz aus dem Klosterbesitz quasi geraubt zu haben. Also die Mönche haben es ihm angeboten, aber sie sagt, sie haben das nur getan, weil sie sich vor ihm fürchten. Er soll es zurückgeben. Der Herzog zeigt sich scheinbar einsichtig und schwört, dass er das Kreuz zurückgeben werde. Sie sagt, wenn er es nicht tut, sei sein Leben in Gefahr. Er schwört also, er würde das Kreuz zurückgeben. Wenig überraschend, hält er sich aber nicht an seinen Schwur und stirbt dann später in Italien durch einen Reitunfall. Diese Szene mit Burkhard zeigt Viboradas moralische Autorität gegenüber einem Herzog, einem Mächtigen. Sie kann ihm Vorwürfe machen, sie kann ihm seinen Tod vorhersagen und die Erzählung gibt ihr dann auch noch recht, dass sie ihm überhaupt diesen Vorwurf machen kann, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, das zeigt ihre Stellung und ihre Autorität. Mich erinnert es auch daran, dass Hildegard von Bingen, über die ich im Podcast ja auch schon mal gesprochen habe, in der Lage war, sehr kritische Briefe sogar an den König zu schreiben. Dass eine Frau sich das überhaupt herausnehmen konnte, wenn man so will, das hat natürlich auch wieder mit ihrer Klasse und ihrer Lebensform zu tun. Viborada war adliger Herkunft, vor allem aber war sie als Inklusin im religiösen Kontext angesehen genug, um einen Herzog auch zurechtweisen zu können. Und das ist natürlich eine Stellung, die im frühen 10. Jahrhundert für eine Frau außergewöhnlich war. Im Jahr 925 hat Viborada dann eine Vision. So erzählt es jedenfalls die Vita. Sie schläft kurz über dem Psalter ein und sieht dabei im Schlaf, dass am 1. Mai des folgenden Jahres ungarische Reiter in St. Gallen einfallen werden. Und sie sieht auch ihren eigenen Tod voraus. In der Vita liest sich das natürlich als göttliche Offenbarung. Also sie hat eine Vision. Man kann aber auch in Betracht ziehen, dass Viborada durch ihre Beraterinnenrolle ja sehr gut informiert war. Sie stand im Kontakt mit Mächtigen, mit örtlichen Mächtigen, die mit ihren Fragen und Problemen zu ihr kamen. Und die ungarischen Reiterzüge, die waren seit längerem eine reale Bedrohung. Und wenn Viborada also eine gut informierte, kluge Frau war, dann konnte sie aus dem, was sie hörte, ihre Schlüsse ziehen. Sie hatte also theoretisch die Möglichkeit, durch diese gesammelten Informationen zu der Einschätzung zu kommen, dass die Stadt akut bedroht ist und deswegen eine Warnung auszusprechen. Aber wie auch immer sie zu dieser Einsicht kam, ob das jetzt göttliche Eingebung war oder weltliche Kombinationsgabe, wenn man so will, Viborada hatte recht. Und vor allem genoss sie genug Autorität und Ansehen, dass man auf sie hörte. Viborada warnte nämlich den Abt Engelbert und der Abt nimmt ihre Warnung wirklich ernst. Er lässt die Klosterbibliothek mit ihren wertvollen Schriften und die anderen Schätze des Klosters in Sicherheit bringen, auf eine Burg auf der Insel Reichenau, und auch die Mönche fliehen. Und natürlich will man auch Viborada evakuieren, die Mönche sprechen zu ihr, wollen sie überzeugen, aber die Inklusin weigert sich, ihre Zelle zu verlassen und zu fliehen. Der Abt fleht sie regelrecht an, sie antwortet, diese Behausung, die mir durch Gottes Güte zugestanden wurde, werde ich nicht leer lassen, solange ich lebe. Sie bleibt also. Ihre Vorhersagung wird wahr, am 1. Mai 926 fallen die Ungarn in St. Gallen ein. Die Stadt ist evakuiert und die Klosterschätze sind in Sicherheit gebracht worden. Die ungarischen Reiter ziehen jetzt durch diese ja fast komplett menschenleere Stadt und kommen schließlich auch zur Kirche St. Mangen, an die Viboradas Zelle angebaut ist. Sie versuchen, die Kirche anzuzünden, aber das Feuer verfängt nicht. Es will einfach nicht, die Kirche will einfach nicht brennen. Also steigen sie aufs Dach. So beschreibt es die Vita. Sie brechen die Ziegel ab und sie lassen sich dann in den Raum hinab, in diese Zelle zu Viborada. Und dort schlagen sie der Inklusin mit einer Axt dreimal auf den Kopf. Sie nehmen mit, was sie finden, und dann ziehen sie weiter, nachdem sie geplündert haben. Viborada wird gefunden, schwer verletzt, und sie stirbt am Tag darauf, am 2. Mai 926. Deshalb ist der 2. Mai bis heute ihr Gedenktag. Die Mönche richten ihren Leichnam dann für die Bestattung her. Und laut Vita sehen sie dabei, dass Viboradas Wunden, die ihr die Ungarn zugefügt haben, auf wundersame Weise verheilt sind. Auch die Füße, die von der Kälte verkrümmt waren, weil ihre Zelle ja nicht geheizt war, sehen wieder gesund aus. Aber sie finden an Viboradas Körper die Narben der Eisenkette, die sie unter ihrem Gewand getragen hat. Das hat natürlich auch wieder einen Zweck oder trägt ein gewisses Motiv in sich, wenn man das so beschreibt. Die Verletzungen, die andere ihr zufügten, sind verschwunden, aber die Wunden, die sie sich selbst zugefügt hat, die bleiben sichtbar. Denn diese Wunden sind das Zeichen ihrer Hingabe an Gott. Hitto, Viboradas Bruder, pflanzt nach ihrem Tod einen Fenchelspross an ihrem Grab. Und dieser Fenchel, so heißt es, blüht mitten im Winter und der wuchert regelrecht. Also er wächst ganz außerordentlich. Und der Fenchel ist natürlich eine Heilpflanze, aus der bis heute Heilmittel hergestellt werden. 121 Jahre nach Viboradas Tod, im Januar 1047, wird sie durch Papst Clemens II. Heilig gesprochen, sehr wahrscheinlich in Anwesenheit von Kaiser Heinrich III. Und Kaiserin Agnes. Viborada ist damit die erste Frau, deren Heiligsprechung durch einen Papst urkundlich dokumentiert ist. Viborada wird in St. Gallen über fast 5 Jahrhunderte verehrt, aber dann kommt die Reformation. Am 27. Februar 1528 werden ihr Grab und alle Reliquien zerstört. Auch die Zelle wird bald abgebrochen. Nach der Reformation geriet Viborada dann lange in Vergessenheit, unter anderem, weil ihre Spuren ja wirklich ausgelöscht worden waren, die Zelle, das Grab, die Reliquien. Gleichzeitig war auch dieses Phänomen der Inclusion aus der Mode gekommen, kann man fast sagen. Die Reformation drängte Frauen aus Rollen mit religiöser Autorität. Das entsprach eben nicht mehr den gängigen Rollen. Also eine selbstbewusste Ratgeberin, die selbst Herzöge zur Ordnung rief, das passte einfach nicht mehr ins Bild. Das heißt, nicht nur die Rolle der Inclusion verschwand, sondern auch die Erinnerung an sie. Und trotzdem wurde Viborada wiederentdeckt, wenn auch nach langer Zeit. In den 1980er Jahren benennen Frauen der Neuen Frauenbewegung in St. Gallen eine Frauenbibliothek nach Viborada. Und etwa zur gleichen Zeit beginnen feministische Theologinnen und auch einzelne evangelische Theologen, sich mit ihr zu beschäftigen. 2021 entsteht in St. Gallen das ökumenische Projekt Viborada 2021. An der Nordostwand der Kirche St. Mang, also genau dort, wo einst Viboradas Zelle stand, wird eine neue kleine Holzzelle gebaut. Danach lassen sich dann über mehrere Wochen hinweg verschiedene Frauen und Männer jeweils für mehrere Tage in dieser Zelle einschließen und werden von den Menschen aus der Stadt versorgt und von einer Gebets- und Gesangsgemeinschaft begleitet. Im Mai 2026 hat sich Viboradas Todestag zum 1100. Mal gejährt und wurde im Bistum und in der Stadt mit Ausstellungen und Veranstaltungen begangen. Ich war zu einer dieser Veranstaltungen eingeladen und habe in diesem Zusammenhang eben mich mit Viboradas Biografie beschäftigt und Viborada auch selbst erst in diesem Zusammenhang kennengelernt. Und auf dieser Veranstaltung habe ich mit der Historikerin Caroline Arni über Viborada gesprochen und darüber, wie wir Biografien von Frauen und Queers populär erzählen und ihnen aus ihrer historischen Perspektive auch gerecht werden. Moderiert hat das Gespräch Judith Große vom Archiv für Frauen- und Sozialgeschichte Ostschweiz. Dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und es erscheint demnächst in meinem Podcast-Feed. Ihr könnt also die Augen und vor allem die Ohren danach offen halten. Was bleibt also von Viborada? Ich glaube tatsächlich, ihre Biografie hat uns einiges zu sagen. Erstens, wir kennen Viborada nicht direkt. Wir kennen sie nur durch die Mönche, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben und durch die Erzählung von ihrer Dienerin, ihrer Bediensteten. Die Mönche, die ihre Geschichte verschriftlicht haben, waren Männer, die zu einer gebildeten Elite gehörten, die in einer bestimmten religiösen Tradition standen und die also eine Heilige für dieses Bild passend gemacht haben, die ihre Biografie in dieser Hinsicht geformt haben. Wir müssen also diese Viten wirklich aufmerksam lesen, um hinter diesem ganzen Hagiografischen die historische Figur zu erkennen. Viborada wird in den Viten positiv gezeichnet, weil sie einem bestimmten religiösen Ideal entspricht. Eine Frau, die diesem Ideal nicht entsprochen hätte, die hätten wir sehr wahrscheinlich nie kennengelernt. Zweitens, Viborada hatte begrenzte Wahlmöglichkeiten. Sie hat aber für sich sehr konsequent eine Wahl getroffen und eine ungewöhnliche Lebensform gewählt, die ihr am Ende eine Position der Autorität ermöglicht hat. Also, dass sie als Inklusin leben konnte, hat aber wohl auch mit bestimmten Privilegien zu tun, die sie von Anfang an hatte, weil sie eben adlig geboren war. Sie konnte sich Dienerinnen leisten, sie hatte also keine Existenzsorgen. Ihr Bruder war Priester in der Kirche, in der sie Inklusin wurde. Und wer weiß, ob ihr dieses Leben ohne die verwandtschaftliche Erlaubnis und Hilfe möglich gewesen wäre, ob sie das überhaupt so hätte leben können. Und drittens, auch wenn sie eine Inklusin war, sie war nicht radikal unabhängig und selbstbestimmt. Man ist vielleicht versucht, das so zu lesen, aber Viborada lebte zwar zurückgezogen, aber sie war eben nicht allein. Sie war nicht isoliert. Sie hatte Kontakt mit der religiösen Gemeinschaft der Kirche. Sie hatte Kontakt mit anderen frommen Frauen. Sie wurde von ihren Dienerinnen versorgt. Und sie hatte Kontakt mit der Außenwelt, die bei ihr Rat suchte. Und es bleibt noch etwas sehr Gegenständliches von Viborada, nämlich die Bücher, die dank ihrer Vorhersage gerettet wurden, die existieren bis heute. Sie sind heute Teil der Stiftsbibliothek St. Gallen und die ist mittlerweile ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und weil diese Bücher eben auf Viboradas Rat hin gerettet wurden, ist Viborada heute auch die Schutzpatronin von Bibliotheken und Bücherfreundinnen. Und das macht sie mir außerordentlich sympathisch. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie teilt und HerStory unterstützt mit einer Einzelspende via PayPal oder mit einem kleinen Abo via Steady. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.